Hallo zusammen.
Und vor allem herzlich willkommen an alle, die alte Couple-Off-Folgen nochmal nachhören.
Wir dachten, es wäre ganz gut, vor dieser Folge etwas vorab zu sagen.
Diese Folge ist vom Februar 2022, ziemlich genau eine Woche, bevor Putin die Ukraine überfallen hat.
Ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass wir mit unserem heutigen Wissen anders auf Putin schauen.
Wir betrachten in dieser Folge Putin in erster Linie als einen mafiösen Autokraten. Und weniger als dem Kriegsverbrecher, der er aus heutiger Sicht natürlich ist.
Und wir haben uns auch dazu entschlossen, die Folge online zu lassen, weil wir es auch durchaus interessant finden als so ein Zeitdokument, wie wir noch vor 2-3 Jahren Putin gesehen haben.
Also, mit diesem Wissen viel Vergnügen mit der Folge.
Mit Höflichkeit und einer Waffe kann man weit mehr erreichen als nur mit Höflichkeit.
Das könnte von dir kommen.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavlitsch.
Folge 36.
Putin Games.
Привет.
Здравствуйте.
Как дела?
Nicht schlecht, Iris, ey. Richtig gut. Ich bringe dir auch noch Russisch bei. Spätestens nach dieser Folge hast du es drauf.
Weißt du, was ich mir die Woche runtergeladen habe? Das KGB Alpha Team Training Manual.
Okay, du hast Ziele. Verstehe. Und das ist auf Englisch, ja?
Das ist auf Englisch und mit ganz vielen Bildern. Und das zeigt, wie du richtig trainierst. Da ist Judo drin.
Natürlich.
Dann.
Übrigens, das kann man an der Stelle sagen, wir haben uns schwer getan, einen Titel für die heutige Folge zu finden. Wir hatten unter anderem Couple of Judo Lessons, weil das sehr passt zu allem, worum es heute gehen wird. Aber uns war das dann zu wenig präzise auf Putin und über den wollen wir ja heute reden.
Warum wollen wir eigentlich über Putin heute reden?
Wollen wir das im Thema klären? Weil ich habe noch eine Sache vorab zu erzählen. Eine Warnung.
Eine Warnung? Okay.
Ja, eine Warnung an euch alle. Lasst euch nicht abzocken vom Fotoautomaten beim Bürgeramt. Ist mir passiert. Ich bin richtig auf die Betrugsmasche vom Bürgeramt reingefallen diese Woche. Ich musste meinen Personalausweis erneuern und dafür halt ein Foto machen. Bin beim Fotoautomaten im Erdgeschoss rein. 7 Euro kostet der Scheiß jetzt. Ich habe in Erinnerung, das war früher billiger. Muss man auch noch passend zahlen.
Matthias, ist Corona. Inflation.
Und Inflation, ja. Daran wird es liegen.
Ja, genau.
So, wie fange ich an, die Geschichte zu erzählen?
Erstmal. Nimm dir Zeit.
Ja,
was
ich.
Ist passiert? Wo warst du?
Genau.
Okay, was hast du im Fotoautomaten gemacht?
Erstmal passend gezahlt, 7 Euro. Man darf nicht zu viel zahlen, man bekommt kein Wechselgeld. Also musste ich wechseln, damit ich es passend zahlen kann.
Und so. wurde dir es gewechselt?
Ja, immerhin das. Aber halt nicht vom Bürgeramt, sondern von Edeka. Gut, dann sagt dir eine Stimme, wenn du die 7 Euro eingeworfen hast. Wir machen jetzt 3 Fotos und nur die, die wirklich Passbild geeignet sind, werden grün markiert.
Mhm.
Und jetzt pass auf, der Rhythmus allein, wie sie dich anzählen. Erstes Foto geht los. 3, 2, 1.
Und du hast bei 1 geguckt, oder?
Natürlich, also wenn 3, 2, 1 kommt, dann denke ich nach der 1, okay, Foto ist geschossen. Ich gucke mal aufs Display runter, wie es aussieht. Schiele also runter und während ich runterschiele, so, ich denke mir, na gut, 2 Versuche habe ich ja noch, ist ja nicht schlimm. So die nächsten, weil ich bin ja nicht komplett bescheuert, ne? Mhm. Die nächsten beiden Versuche. Ich weiß schon, dass er eine Falle einbaut und komisch anzählt und 4 Sekunden später erst kommt. Also gucke ich 2-mal normal. Die beiden weiteren sind geeignet, sehen okay aus. Dann darf ich natürlich auswählen. Erstmal, er wählt alle 3 grün. Er sagt, alle 3 sind Passbild geeignet. Auch das, wo ich runterschiele, das erste, findet er auch okay.
Mhm.
Ich denke mir natürlich, nein, nehme ich selbstverständlich nicht. Der Passbildautomat irrt sich. Ich klicke also auf das dritte. Nichts passiert. Außer, dass der Bildschirm zuckt an der Stelle, ne? Aber der sagt nicht, alles klar, ausgewählt oder so, ne? Geht nicht, ich drück nochmal. Und dabei läuft halt so ein Countdown rückwärts, dass ich nicht mehr viel Zeit habe, mich zu entscheiden, welches Passbild ich nehme. Mhm. Ich probiere halt dann das zweite, wenn das dritte nicht geht. Macht auch nichts. Druckvorgang startet. Ich gehe raus und denke mir, naja gut, hoffentlich hat er einfach akzeptiert, dass ich immer auf die 3 geklickt habe. Komme raus und krieg für 7 Euro... ein Passbild, wo man meine Iris und Pupille nicht sehen kann, weil die Augen wie geschlossen aussehen, weil ich runterschiele auf den Bildschirm.
4-mal das gleiche Bild?
Ja, natürlich. Schönen Dank. Konnte ich nichts machen. Ich kann mich auch bei niemandem beschweren. Ich hätte ja mit dem Automaten kein Gespräch anfangen können darüber. Mhm. Musste ich nochmal 7 Euro mir besorgen gehen. Und dasselbe von vorne. Und dann, ich habe es dann beim zweiten Mal gecheckt, das ist wirklich so. Der Automat ist anscheinend so defekt oder vom Bürgeramt so als Falle programmiert, dass man kein anderes Foto auswählen kann. Das erste wird's.
Haben die da oben das programmiert?
Die da oben haben das programmiert. Und das erste, ich meine, ist okay, ich bin nicht komplett unzufrieden, aber man sieht meinem Gesicht an, dass ich mir echt Mühe gebe, beim ersten Blick nicht zu verkacken. Es sieht ein bisschen aus nach, oh oh.
Da kommt Land mit. Ja.
Das werde ich jetzt die nächsten Jahre bei meinem Personalausweis immer denken, dass ich da, aber Moment, da kommt Land mit? Ist das jetzt dein Gag dazu gewesen, dass ich nervös gucke, dass ja, da Land mitkommt?
Ja, ich hab halt geguckt, mal einen Witz zu machen. Weißt du?
Okay, vielleicht fällt dir auch ein Gag noch zu folgendem Detail aus meiner Passbild-Abenteuer-Story ein, dass ich ein Souvenir an die Pandemie in meinem Foto habe, und zwar eine rote Druckstelle auf meinem Nasenrücken von der Maske. Die habe ich ja noch getragen, bis ich in den Automaten gegangen bin und dann nur frisch abgenommen. Man wird jetzt über Jahre hinweg meinen Pass ansehen, dass ich das getan habe.
Das sagst du, während du wieder mit einer Maske dir dein altes Passbild-Foto anschaust. Oh Gott. Also der Witz sollte sein, dass dann halt in 10 Jahren immer noch Pandemie ist. Ne?
Iris, erklärte Witze sind die allerbesten. Das sind einfach die allerbesten, die man erklären muss. Wunderschön.
Ich wäre eine Katastrophe bei 7 Tage, 7 Köpfe. Ne? Stell dir das mal vor, ich würde da sitzen.
Oh, das wäre großartig. Dann würde ich es gucken. Einfach um deine Panik zu sehen in deinen Augen, dass du jetzt wieder liefern musst und dass du geskriptete Witze, die auch schon geprobt wurden und da schon nicht so richtig witzig waren, jetzt liefern musst.
Ich würde mich permanent verlesen. Ich würde nicht wissen, wann ist die Pointe. Dann wüsste ich auch nicht, bei wem soll ich jetzt wie lachen. Ich hätte auch so ein richtig gestelltes Lachen die ganze Zeit und einen verzweifelten Gesichtsausdruck, während ich denke, ich lächle.
Das ist es, was ich gerne sehen würde. Ich glaube auch, wir haben ja das gar nicht richtig geguckt jetzt, ne? Diese Neuauflage. Wir haben nur mal beim Seppen da kurz das erwischt. Da habe ich Larissa Ries genau dabei erwischt. In diesen paar Sekunden, die wir da reingeschaut haben, saß sie da mit einem gequälten Lächeln, mit so einem richtigen, ach so, ja, scheiße, ich muss ja so tun, als wäre das witzig, was die anderen da erzählen, Bernd Stelter oder was. Das ist schon sehr unangenehm. Und du wärst ganz toll da drin, doch. Also, liebe Redaktion von 7 Tage, 7 Köpfe, Iris Gavrilsch sollte da unbedingt rein.
Bitte nicht. Niemals. Das wäre eine Katastrophe. Alle Produzenten, die uns hier zuhören oder so, ne? Kommt nicht mit solchen Ideen. Das geht schief. Das geht komplett schief.
Ich sag, das ist ein richtiges Erfolgsrezept. Etwas, das nur schief gehen kann. Das ist richtig programmierte Katastrophe. Finde ich großartig.
Nochmal zurück zur Pandemie, ja?
Natürlich, ja. Ich glaube, das ist der Satz der letzten 2 Jahre. Nochmal zurück zur Pandemie.
Ich habe einen richtig guten Zeitartikel gelesen.
Oh ja.
Da geht es um das kommunikative Desaster in der Pandemie.
Ja.
Dass wir Deutschen immer noch auf dem Stand der ersten Welle sind. Und woher kommt das? Und da gab es einen Schlüsselsatz, den ich richtig gut fand. Und zwar, dass Fakten keine Kommunikation sind.
Ja.
Dass natürlich alles in Kommunikation reingeht. Also was macht die Politik? Welche Geschichten werden dort erzählt? Wer erklärt uns eigentlich, was da gerade passiert? Wer ist zuständig? Wo haben wir einen Ort, wo vielleicht alle Daten mal gesammelt sind?
Ja.
Also ich kann euch diesen Artikel einfach sehr empfehlen.
Wir machen ihn in die Shownotes auch.
Ja, weil es so sehr darum geht. Weil viele sagen, hey, wir haben doch alle Fakten. Wir haben das doch alles gehört. Aber es ist eben nicht so. Und sehr, sehr viele Leute, die müssen ja aktiv nach Fakten suchen. Also ich ja auch. Ich muss immer aktuell nach dem ganzen Kram suchen. Was sind jetzt die Maßnahmen, wie, was, wo? Da ist einfach keine richtige Aufklärung im Moment.
Man hat ja bei ganz vielen auch das Gefühl, dass sie selber gar nicht ganz aufgeklärt sind. Es gibt Leute in führenden Verantwortungspositionen in Deutschland. Wenn man denen zuhört, hat man das Gefühl, nee, ihr habt das gar nicht verstanden.
Kleines Beispiel, da hast du dann eine Frau bei Land sitzen, irgendeine Ministerin, die dann sagt, Luftfilter bringen nichts.
Ja, oh Gott.
Und dann hast du die Gastronomen, die jetzt ein Riesenproblem haben, weil sich die ganzen Leute bei denen in den Räumen anstecken. Und wenn die Luftfilter hätten, dann hätten die nicht so sehr das Problem. Und das ist das, was ich so tragisch finde in der ganzen Pandemie aktuell.
Wir verlinken euch diesen Zeitartikel in den Shownotes. Es geht darum, was schlechte Kommunikation alles auslösen kann. Unbeabsichtigt in dem Fall sogar. Also wirklich aus Inkompetenz. Dass man sich als Individuum komplett überfordert und dann, das hat dann emotionale Konsequenzen auch, dass man sich ängstlich eingeengt fühlt und machtlos fühlt, keine Selbstwirksamkeit empfindet, wenn nichts sauber kommuniziert wird. Wenn alles widersprüchlich und ohne Konsens, dass wir wirklich einen kompletten Konsens haben könnten, dass bestimmte Dinge einfach korrekt sind, belegt sind. Das macht einen wahnsinnig. Und in dem Fall ist es halt jetzt unbeabsichtigt und wir sprechen heute in der Folge über jemanden, der das beabsichtigt tut. Jemanden, der sehr viel mit Verwirrung arbeitet und mit Destabilisierung und mit Power Moves. Putin. Das Thema.
Putin Games.
Ich schlage vor, wir fangen dieses Thema damit an, nochmal kurz aufzugreifen, was du vorhin gefragt hast. Warum eigentlich eine Folge über Putin? Ich habe die Woche eine Nachricht bekommen, die ich mal vorlesen will. Hallo Matthias, wie ich aus eurem Podcast öfters entnehmen konnte, bist du ja politisch kompetent unterwegs.
Hey, ich finde auch.
Ich tue erfolgreich so. Dazu sage ich gleich noch was. Weiter geht's mit, hast du ein gewisses Bauchgefühl bzw. eine Vermutung, wie das Ganze mit Russland weitergeht? Ich habe wirklich keine Ahnung von Politik, aber was momentan los ist, lässt mich wirklich gar nicht mehr schlafen. Meine Gedanken drehen sich dann nie um mich, sondern um meinen 4,5-jährigen Sohn. Ich habe wirklich Angst und ich suche irgendwie einen Weg, diese momentane Panik loszuwerden. Liebe Grüße an dich und Iris. Okay, also erstmal vorneweg zu diesem politisch kompetent, ne?
Du hast gute Gedanken immer, Matthias.
Aber ich würde mich nie messen mit Leuten, die zum Beispiel Politikwissenschaft studiert haben oder ja, die in dieser Branche arbeiten.
Du würdest jetzt keinen Inspirational-Tweet oder Instagram-Post mit den wichtigsten Fakten zur Krise teilen.
Ja, ja. Und nicht belehren dabei und sagen, ihr wisst ja gar nicht, wie es wirklich ist. Ich sag euch das jetzt.
Ja, ja, genau.
Ich habe mich natürlich trotzdem bemüht, dann auf diese Antwort so ein paar Punkte zu geben, die mir helfen, wie ich das schaffe, dann nachts gut zu schlafen und nicht Angst zu haben, dass jetzt vielleicht hier gleich eine Atombombe losgeht.
Wie schaffst du das?
Ich habe ihr vor allem gesagt, sowas wie, das Gefährlichste für mich ist daran auch wieder die Kommunikation der Medien. Ne? Weil die so von Klicks und von Aufregung leben und davon, dass ein Drama aufzubauschen und zu sagen, oh mein Gott, der dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Egal wie viel daran dann dran sein mag, wenn man es sachlich betrachtet, der Ton lässt uns nicht schlafen. Das ist so eine Sache, die ich gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, ich halte Putin zwar für gefährlich und wir reden jetzt sehr ausführlich darüber, warum er ein gefährlicher Mensch ist, ein unglaublich undurchdringlicher und so weiter. Ich traue ihm nicht über den Weg. All das, ja, aber ich sehe in ihm keinen, der die Weltherrschaft gerade jetzt an sich reißen und da halt einen Atomkrieg riskieren will. Und das sehe ich nicht, weil ich das von irgendwem anders interpretiert bekomme, sondern ich höre ihn sagen, also wenn das so weitergeht, dann gibt es einen Krieg und dieser Krieg hat keine Gewinner. Das hat Hitler nicht gesagt. Es wird einen Krieg geben und da gibt es keine Gewinner.
Ich finde Putin mega spannend. Wirklich ihn als Person. Weil wenn man das jetzt zum Beispiel mit Trump vergleicht, wir fanden ja auch Trump alle faszinierend und wir haben alle über Trump jahrelang gesprochen, als er regiert hat. Aber eigentlich nicht über Trump selbst, sondern darüber, dass den jeder wählt, obwohl der so einen Quatsch von sich gibt. Ja. Aber er selber, ich habe mir nie gedacht, okay, wie sieht wohl der Tag von Trump aus oder was macht er, was denkt er, was sind seine Ziele? Und bei Putin mache ich das schon.
Ja.
Bei Putin bin ich total fasziniert davon, was der für Power-Moves macht, wie der denkt, wie der tickt, was hat er eigentlich für ein Ziel, wo kommt der her? Das will ich alles wissen bei ihm.
Ja.
Putin hat mal gesagt, mit Höflichkeit und einer Waffe kann man weit mehr erreichen als nur mit Höflichkeit.
Das könnte von dir kommen. Das ist ein richtiges Gavritsch-Ding.
So würde ich das jetzt nicht sagen, ja. Aber ich habe mich schon ein bisschen darin wieder entdeckt. Ja.
Naja, also was ich auch der ganzen Sache, wenn wir uns jetzt hier mit ihm beschäftigen und seinen Power Moves vorne wegschicken will, ist, wir neigen auch dazu, ihn zu überhöhen. Mit wir meine ich wirklich uns alle, inklusive Russen selbst, die dann entscheiden, hinter ihm zu stehen und ihn gut zu finden. Denn er ist halt ein wahnsinniger Meister der Inszenierung, vor allem der Selbstinszenierung.
Ja, genau.
Wie viel davon dann auch basiert ist auf Fähigkeiten, die er wirklich hat, ist erstmal irrelevant. Erstmal ist es die Wirkung und die kriegt er hin.
Zum Beispiel die Geschichte mit Angela Merkel und dem Hund.
Ja.
Das war das allererste Treffen zwischen Putin und Merkel.
2007, ne?
Ja, und was macht Putin? Natürlich hat er herausgefunden, dass Merkel Angst vor Hunden hat.
Auch noch speziell vor schwarzen Labradoren. Und genau so einen hat er dann dabei.
Ja, und sie hatte natürlich Angst. Aber er hat damit so seinen Status markiert und hat dann gezeigt, hey, so wird's jetzt laufen zwischen uns.
Ja, und gleich mal Substanz gegeben, diesem Satz, ich bin ein Spezialist für Zwischenmenschliches. Und zwar im Sinne von, ich lese dich, und wenn ich weiß, wo deine Schwachpunkte sind, dann nutze ich sie.
Aber ich finde, der Move von Merkel war auch ziemlich gut.
Ja.
Weil sie hat danach gesagt, ich weiß schon, warum er das tun muss. Weil er muss halt beweisen, dass er ein Mann ist. Er hat Angst vor seiner eigenen Schwäche, weil Russland halt nichts hat, ne? Die sind nicht erfolgreich in Politik oder in der Wirtschaft. Alles, was sie haben, ist ihr Status.
Ja. Da bringt sie etwas auf den Punkt, was mir jetzt gerade an der Folge auch wichtig ist. Man kann die entweder heute, ihr könnt uns entweder zuhören und euch Notizen machen, wie ihr ein perfektes, falsches Bild von euch aufbaut, das andere einschüchtert, verwirrt und destabilisiert.
Mhm.
Nochmal ein Update zu unserer Folge Power Moves, die wir euch bei der Gelegenheit auch nochmal ans Herz legen. Das könnt ihr machen oder ihr könnt es euch anhören mit dem Gedanken, wie wehre ich mich dagegen, wenn mein Chef so ist? Und ich glaube, diese letztere Variante, die ist sogar verbreiteter, weil wir haben wahnsinnig viele Antworten auf unsere Manipulationsfolgen und so bekommen von Leuten, die sagen, scheiße, mein Chef ist genauso.
Hm.
Genau mit solchen Leuten habe ich zu tun. Was tut man denn dagegen? Und da haben wir eine Antwort, was man tun kann. Das ist auch das Bild vom Putin, der mit nacktem Oberkörper auf einem Bären reitet. Das Ding lächerlich machen. Die Selbstinszenierung als... Eigentlich ist es dieses Ding vom Zauberer von Oz am Schluss. Da ist einfach nur ein kleines Mannequin dahinter. Aber besonders kleine Mannequins haben es halt einfach oft drauf, weil sie es auch nötig haben, und damit bringt sie es so auf den Punkt, sich zu inszenieren. Und das zu entlarven und so ein bisschen der Lächerlichkeit preiszugeben, wie sehr sich da jemand gerade aufspielt, ist eine wirklich gute Reaktion darauf. Am besten sogar noch, wenn man es hinkriegt, dass... charmant und locker und souverän zu machen. Nicht böswillig. Man kann ja auch den Satz sagen, ja, du hast es ja auch nötig und dabei selber so ein bisschen Gesicht verlieren. Aber wenn es gelingt, dabei noch einladend zu bleiben und dem anderen eine Chance zu geben, dass er sich nicht so aufspielen muss, sondern dass man auf Augenhöhe miteinander redet, ist das eine wirklich gute und sanfte Antwort auf so ein Machtspiel.
Okay, ich habe ein paar Geschichten über Putin heute. Hm. Und dann würde ich sagen, dass wir da mal gucken, wie hättest du reagiert, Matthias?
Ja, bin gespannt, was du alles für Anekdoten über ihn auspackst. Die sind übrigens, seit ich dich kenne, bist du Putin fasziniert.
Wirklich?
Ja, du hast dich jetzt nicht nur für die Folge heute nochmal extra auf die Suche gemacht, was gibt's alles für Anekdoten, sondern du hast mir, seit Jahren erzählst du mir hin und wieder mal eine kleine Anekdote von Putin. Ist der vielleicht ein halbes Vorbild für euch, eure Exzellenz?
Nein. Ich möchte ja auch gerade, was da passiert.
Ja.
Das finde ich alles sehr, sehr schlimm. Es ist kein Vorbild. Aber ich finde solche Persönlichkeiten so spannend, die irgendwie nicht sagen, was ihr wirklicher Masterplan ist.
Mhm.
Was ich so faszinierend an Putin finde, ist, er kontrolliert jede Entscheidung, ohne sie zu kontrollieren. Also er hat ein System erschaffen unter sich.
Hm.
Er hat sich Menschen um sich herum aufgebaut, die das Ganze wie eine Demokratie aussehen lassen, aber das ist keine.
Ja.
Und da werden Journalisten verfolgt, umgebracht, aber das macht nicht Putin selbst.
Er gibt es nicht in Auftrag. Ja, das unterscheidet, oder ich meine, wir wissen es nicht, ne? Kann natürlich schon sein, dass er es doch tut. Und dass, wenn wir das jetzt hier
Wir wissen nicht, wer uns hier zuhört. Wir wissen gar nichts.
Gut, das war die Folge. Ja, ich glaube, wir können es nicht sicher wissen, ob er das nicht doch alles aufgebaut hat wie ein Mafia-Boss und dass er die Aufträge gibt.
Ja, und das ist es eben. Er ist einfach nicht transparent.
Ja.
Er ist total schwer zu lesen. Was ist eigentlich sein Ziel? Worauf arbeitet er hin? Was will er eigentlich vom Leben? Und Ich habe mal so einen Artikel, ich glaube, das war in der New York Times, ich werde das euch hier auch verlinken. Da geht es darum, dass eigentlich nur Putin selbst weiß, was er eigentlich will. Also er teilt zum Beispiel auch super viele Dinge gar nicht mit seinen Beratern.
Ja.
Und das finde ich faszinierend, wie man sich so ein Leben aufgebaut hat.
Ich finde, daraus können wir übrigens schon eine Grundlage ableiten für Power Moves Putin Edition. Wirkliche Unberechenbarkeit ist die Basis.
Mhm.
Das macht einsam, wenn man wirklich niemanden hat, dem man sich mal anvertrauen und mit dem zusammen man mal wirklich ganz offen und ehrlich sprechen kann und sagen kann, guck mal, hier ist meine Vision, das sind meine Ziele, das will ich erreichen, was denkst du? Sondern das ganz für sich allein zu behalten. Aber es macht dich halt so unberechenbar und das ist schon die halbe Miete für diesen wahnsinnig schillernden Nimbus, für dieses große Rätsel, das du der ganzen Menschheit aufgibst. Wer ist der Mann hinter dieser Fassade? Wenn man es nicht durchschauen kann. Und er setzt dieses nicht durchschauen können, das baut er sich wirklich ganz gezielt auf, bei kriegerischen Handlungen, auch zum Beispiel bei Russlands Beteiligungen am Syrienkrieg oder so. Es ist eine komplett chaotische Kriegsführung. Also in allen Bereichen ist er so. Chaotisch im Sinne von nicht dumm, sondern man weiß einfach nicht, zu welchem Zeitpunkt die nächste Aktion kommt, der nächste Angriff kommt.
Aber nicht nur bei den großen Dingen, sondern ich habe so ganz einfache Beispiele, wo man sich denkt, was zur Hölle?
Ja.
Okay, wir haben hier eine neue Rubrik, die heißt KGB-Gossip. Weil wir wissen natürlich nicht, stimmen diese Dinge, stimmen sie nicht. Aber es wird viel darüber geschrieben, man erzählt sich das. Mein Lieblingsbeispiel ist von Robert Kraft. Mhm. Da geht es um den Super Bowl-Ring. Robert Kraft war in Russland bei Putin zu Besuch und er hatte diesen Ring an. Mhm. Und der hat einen Wert von, weiß ich nicht, knapp 30.000 Euro.
Mhm.
Und so ein Super Bowl-Ring sieht halt krass aus. Da sind super viele Diamanten. Das ist ein üppiges Ding.
Ja, so ein typisch amerikanisches Statussymbol für sportliche Leistungen.
Und der hat den Ring rausgeholt. Und Putin hat ihn haben wollen und hat ihn sich angeguckt und hat halt gemeint, boah krass, ich könnte ja jemanden töten mit diesem Ring. Und hat den Ring in seine Tasche gesteckt und ist mit 3 KGB-Agenten aus dem Raum rausgegangen.
Und Robert Kraft steht da und kann es nicht fassen.
Ja.
Begegnung mit einem Kleptomanen.
Bush ist dann auf Kraft zugekommen und hat dann zu ihm gesagt, du musst jetzt den Leuten da draußen erzählen, dass du diesen Ring Putin geschenkt hast. Weil das würde Spannungen zwischen den USA und Russland aufbauen, wenn wir jetzt öffentlich erzählen, dass Putin den Ring geklaut hat.
Und das wusste Putin zum Zeitpunkt, als er sich entschieden hat, seinem Impuls zu folgen, das Ding zu klauen. Er ist schon ein Schachspieler. Also wir haben eine Mischung aus Poker und Schach hier. Hohe Einsätze, Blöffen und so, ne? Und strategisches Vorausdenken, was wird denn die Gegenseite tun? Was wird als nächstes passieren? Du hast noch, ich würde die direkt dranhängen, noch eine ähnliche Anekdote auch von ihm mit der gläsernen Kalaschnikow.
Genau, das war September 2005. Da war er im Guggenheim-Museum und da gab es eine gläsernde Kalaschnikow, gefüllt mit Wodka. Und die hat gar nicht so einen Riesenwert, so $300 ungefähr. Ja, und Putin war halt dort, hat seinen Bodyguard angeguckt, der hat diese Kalaschnikow genommen und ist aus dem Raum raus.
Also der Bodyguard, ne?
Ja.
Putin selbst hat es nicht mal gemacht.
Und dann haben sie alle den Raum verlassen und die Besitzer vom Guggenheim-Museum, die waren komplett entsetzt, dass das Ding einfach geklaut wird. Weil die haben das auch von irgendeinem anderen Russen überhaupt geschenkt bekommen. Also das war auch kein Geschenk an Putin.
Das ist im Gegensatz zu vielen anderen Power Moves, die wir schon besprochen haben, deshalb so krass, weil es einfach dreist ist. Es ist komplette Dreistigkeit. Es ist eine ohne Worte demonstrierte Macht. Ich kann das tun und deshalb tue ich es auch.
Und es werden keine Konsequenzen folgen.
Was wollt ihr machen?
Also das zum Beispiel finde ich so krass. Das ist überhaupt nicht in meinem Denken drin. Und deswegen fasziniert mich das so, dass man weiß, man kann jetzt etwas tun, ohne dass Konsequenzen folgen und deswegen demonstriere ich das jetzt und zeige euch, dass ich das tun kann. Und es schüchtert die anderen ein. Und deshalb jetzt meine Frage an dich, Matthias, was würdest du tun?
Also, es gibt eine erste ehrliche Antwort. Das ist ein hocheffektiver Power-Move. Ich wäre überfordert. Das würde funktionieren. Du bist so überrumpelt davon, von so einer Dreistigkeit, Das ist ehrlich. Ich wüsste es nicht. Ich wäre perplex. Ich wäre genauso perplex wie Robert Kraft oder wie die Leute im Guggenheim-Museum, die das gesehen haben. Aber vielleicht kommen wir jetzt auf eine gemeinsame Antwort, die man sich ja auch vornehmen kann, was man tun wird in solchen Situationen, wenn man so perplex ist.
Ich würde sagen, ey!
Auch einem Impuls folgen, verbal, okay. Also deiner Überforderung Ausdruck verleihen, ey.
Ja. Aber ich hätte schon Angst dabei, abgeknallt zu werden, wenn ich ey sage. Oder ihm irgendwie in die Quere komme oder dass ich dann irgendwie vergiftet werde oder so.
Hm.
Also vielleicht würde ich doch auch nichts sagen.
Kann man ihm was zurückklauen?
Ja, da hätte ich auch Angst, dass ich danach umgebracht werde, wenn ich ihm was zurückklaue.
Mit rausgehen und die Limousine zerkratzen.
Ich würde es filmen und auf Social Media stellen.
Bist aber zu spät dran. Das Video beginnt damit, dass er gerade den Raum verlässt und du siehst noch irgendwie eine Ecke von einer gläsernen Kalaschnikow. Und dann musst du die Kamera umdrehen und in die Kamera erklären, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Hey Leute! So ein Putin-Influencer.
Ja. Das da kannst du nichts machen, oder?
Nee. Ich glaube, das ist ein Schachmatt-Move. Also wir haben direkt hier mit dem Ring genauso. Wir haben direkt einen gefunden, auf den es keine Antwort gibt. Mir fällt nichts anderes ein tatsächlich, als es hier dann jetzt in die Community zu öffnen. Schickt uns Sprachnachrichten mit eurer idealen Antwort darauf, die man sich vornehmen kann, wie man am besten reagiert, wenn jemand Power Move Putin Edition Nummer 1 macht. Oder Nummer 2, wenn wir den Labrador schon mit dazu zählen. Vielleicht ist die Reaktion eine ähnliche wieder, dass man sagt, naja gut, du hast es ja auch nötig. Ihr habt ja nichts. Du musst ja Sachen klauen. Ihm noch was schenken, ja. Ihm noch was dazu schenken.
Ach, noch was dazugeben? Ja. Aber dann lächelt er und sagt vielen Dank und geht.
Ja, ja.
Und denkt sich, was ein Trottel.
Und du hast eine andere Geschichte zu erzählen. Als er hat mich beklaut. Und kannst sagen,
dann bist du ja doppelt dumm. Hat mich beklaut und hab ihm noch was geschenkt. Warst du nicht derjenige, der gesagt hat, dass ich bei einem Einbrecher... Ach nee, da wollte ich ihn ja nicht beschenken, den Einbrecher.
Nee.
Aber das ist wie, wenn du einen Einbrecher beschenkst, Matthias.
Okay, wollen wir deine Einbrecher-Anti-Strategie bei Putin anwenden? Wenn er dir was klaut, nimmst du eine Taschenlampe, beleuchtest dich und sagst, sehr gut, darauf habe ich gewartet. Das bringt's auch nicht wirklich, Iris.
Also meine Antwort wäre einfach irre spielen.
Ja, ich glaube,
geht auch nicht, ne?
Wahrscheinlich haben hier schon mal ein paar Leute aus der Community bessere Ideen als wir beide gerade.
Ja, das kann schon sein. Okay, ich habe den nächsten Power-Move, den wir besprechen können.
Lass hören.
Putin ist dafür bekannt, dass er die Leute warten lässt.
Ja.
Und zwar richtig lange. Also nicht einfach nur so ein Stündchen. Und das muss man sich auch anders vorstellen als beim Arzt oder so. Du kommst in den Raum rein.
Es gibt keine Zeitschriften.
Es gibt keine Zeitschriften. Man musste sein Handy abgeben. Man hat keine Utensilien dabei. Das heißt, man ist alleine mit sich selbst in einem Raum. Und das für mehrere Stunden. Und es gibt sogar eine Statistik, wie lange hat Putin schon jemanden warten lassen. Und Angela Merkel ist auf Platz 1. Sie musste 4 Stunden und 18 Minuten warten, während die Queen nur 14 Minuten warten musste.
Finde ich auch logisch, weil was will er von der Queen? Die hat ja ausschließlich eine repräsentative Funktion. Die kommt ja nicht zu Putin, um mit ihm über irgendetwas Relevantes zu verhandeln. Merkel schon.
Ich glaube, aber es hat einen anderen Grund, warum er das gemacht hat.
Hm.
Die Queen ist alt. Und wenn du eine alte Frau lange warten lässt, dann bist du das Arschloch in der Gesellschaft. Bei Merkel ist es was anderes. Merkel ist so geduldig.
Und die sind gleich alt, oder?
Ja, die sind gleich alt. Sie ist sehr geduldig. Ich glaube, er hat ein kleines Problem mit Frauen. Das kommt auch nochmal so ein bisschen mit rein, ne?
Ja.
Klein ist gut.
Ja.
Und da geht es eher so um die Geduld. Ich glaube, er wollte gucken, wann hört ihre Geduld auf.
Und woran hätte er das festgemacht, wenn ihre... Hat er eine Kamera im Raum und er sieht, wenn Merkel anfängt, da drin zu plärren?
Ich glaube, wenn es dann losgeht mit ihrem Gespräch, dass sie schon so gereizt irgendwo reinkommt. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wann habe ich am ehesten meine Nerven bisher verloren? An Bushaltestellen. An Bushaltestellen bin ich so schon ausgerastet, dass ich mich nicht mehr selber wiedererkannt habe. Wenn der Bus zu spät kommt, wenn ich ewig lange warten muss...
Wieder mal schöne Grüße an die BVG an dieser Stelle.
Nee, RMV, das war immer in Hanau.
Okay.
Ja, von daher, also ich glaube, wenn mich Putin 4 Stunden lang warten lässt und ich habe kein Handy, ich habe gar nichts, ich würde ausrasten, wenn ich da reinkommen würde. Also ich hätte schon mal versagt.
Ich habe ja fast Lust, also hier bin ich jetzt mal nicht derjenige, der gechallenged wird mit, wie würdest du reagieren, sondern du. Ich glaube, wir müssen das mal mit dir machen.
Was?
Na, dich warten lassen und du weißt nicht, wie lang.
Nein, das wissen wir nicht. Warum sollte man das mit mir machen?
Damit du auf eine Reaktion kommst, auf eine gute Antwort kommst, was man da tun sollte.
Auf die Fresse.
Ja? Das ist die kroatische Antwort. Ja. Weißt du, da ist nicht besonders viel. Das ist kein Schachspiel.
Nee, okay. Ja, okay, ich bin mal wieder ernst. Ja. Natürlich, ich würde niemals Gewalt anwenden. Schon allein, weil mir meine Hände viel zu schade sind. Ich habe ganz zarte Hände, die haben noch nie gearbeitet. Das sieht man meinen Händen an. Okay. Also würde ich mir auch ein Schachspiel überlegen. Aber ich weiß nicht, ob ich so gut darin wäre, das zu unterdrücken, wie wütend ich bin.
Von mir glaube ich, dass ich es wäre und dass man mich lange warten lassen könnte, ohne dass das sehr an meinem Ego kratzt. Ich hätte auch, also selbst wenn man mir Handy und alle Utensilien nehmen würden und so, ich könnte mich, glaube ich, ganz gut mit mir und irgendwelchen Gedanken in der Zeit beschäftigen und mir schon mal überlegen, ich würde die Zeit dann nutzen, wie ich die andere Person denn warten lasse. Oder dass die andere Person sich ärgert, dass sie mir viel Zeit gegeben hat, weil ich halt einen Plan habe. Ich würde den Plan dann halt sehr ausschmieden, den ich mit reinnehme ins Treffen.
Okay, das heißt, du würdest ganz ruhig... Würdest du es thematisieren, dass du gewartet hast?
Gar nicht. Ich würde aber die andere Person sehr lange auf meine Antworten warten lassen, wenn sie Fragen stellt.
Ja, das ist wirklich, du bist echt so ein kleiner Shitmover. Das stimmt. Das würdest du wirklich machen. Ich habe dich auch schon so erlebt, dass du so sein kannst.
Das war, nachdem du mich halt 4 Stunden im Wartezimmer hast warten lassen, bevor ich rein durfte zu eurer Exzellenz. Nee, also im Ernst, ich glaube, spiegeln ist wirklich eine gute Methode, zumindest wenn man sich sicher sein kann, dass das vom anderen gerade ein Power-Move ist. Und wenn ich 4 Stunden warte, dann ist das ein Power-Move, dann ist es kein Versehen. Und dann kann man durch Spiegeln, ohne es zu thematisieren, ohne sich aufzuregen, ohne dem anderen was zu geben, trotzdem genauso unmissverständlich kommunizieren, du hast was davon, dass du das getan hast. Du wirst dich ärgern darüber.
Das ist ein super Tipp mit dem Spiegel, ne? Hm. Aber es gibt ein Interview von Megyn Kelly von Fox News, die sich mit Putin, ich glaube, es war 2018 oder so, da haben die zusammengesessen und es ging um die, was?
Hackerangriffe, ne? Die Beteiligung Russlands an Wahlinterference, was ist das Wort dafür? So Zwischenfunken, ja?
Und ich sage dir zu 100%, dass Megyn Kelly sich gedacht hat, ich spiegel ihn, indem ich eine mächtige Frau jetzt bin, die ihn aus der Reserve rauslockt. Ja. Und sie ist ziemlich unverschämt in diesem Interview. Und sie macht gar nicht auf, ich habe Angst vor dir und mir ist es bewusst, dass du Putin bist, sondern ich bin eine knallharte Frau, ich bin eine knallharte Journalistin und ich sag dir jetzt, dass ich dich entlarve. Mhm. Mit dieser Einstellung ist sie im Interview und sie kracht komplett gegen die Wand damit, weil Putin die ganze Zeit da sitzt, sie anlächelt, ihr auch sagt, das ist nicht nett, was da gerade passiert. Das ist nicht höflich, wenn man Menschen unterbricht und ist ganz ruhig dabei und überhaupt nicht irgendwie laut oder versucht irgendwie seine Macht zu demonstrieren. Das macht er gar nicht, sondern er lacht auch mal zwischendrin und macht dir immer wieder klar, das ist nicht in Ordnung, was sie da gerade macht.
Sein Blick ist auch durchgehend, wenn er ihr zuhört. Eine wirklich effektive Mischung aus Arroganz, aber nicht herausgekehrte Arroganz, so ich bin besser als du, sondern wirklich warmes, zugewandtes, du arme Kleine, wie du dir Mühe geben musst, um mich zu erwischen, wirst du eh nicht.
Und sie hat so eine Stelle, wo sie dann sagt, come on, und mehrmals hintereinander und man denkt sich, das ist nicht gut. Man merkt, das ist total unangebracht. Das passt irgendwie gerade nicht vom Interviewverlauf, dass sie ihn jetzt so angeht.
Das heißt, er hat Erfolg mit seiner Art, mit ihr umzugehen.
Ja.
Denn es geht für sie nach hinten los.
Mhm.
Tja, sie ist von Fox News. Sie hat es verdient, ne? Die machen da genau das ja selbst immer. Desinformationen verbreiten und wenn man versucht, sie dann darauf festzunageln, dann weichen sie aus, lenken ab, dementieren, verlangen Beweise, die es in der Form nicht gibt. Und ich glaube, was allem zugrunde liegt hier, ist ein Power-Move namens Täter-Opfer-Umkehr. Ja, also ich werfe dir etwas vor, du seist der Täter und du drehst es um und sagst, wie kannst du mir das antun? Du bist hier der Täter, weil du mir etwas unterstellst, aber keine Beweise hast. Warum machst du mich zu deinem Opfer? Wir haben aber die Putin-Edition heute. das ist nicht ein empörtes Umdrehen. Die AfD ist sehr so. Oder generell auch dieser Aufschrei von Cancel Culture, was darf man noch sagen? Das ist kein Power Move, das ist jetzt einfach nur ein Tiefstapelwettbewerb. Wer ist das größere Opfer hier? Und bei ihm ist es halt eine souveräne Täteropferumkehr. Ein mit glaubwürdigem Lachen begleitetes. Dass man sagt, also, das ist ja wirklich, ich meine, ich kenne ja die Wahrheit und du sagst sie gerade einfach nicht. Mit welchem Recht?
Okay, Matthias, du bist jetzt Megan. Wie hättest du dich gut verhalten?
Weißt du, ich glaube, speziell für diese Fälle, wenn jemand das macht, ist das eine Frage an Verhörspezialisten. Denn es geht darum, dass ein Vorwurf im Raum steht. Selbst wenn ich glaube, dass er stimmt, und jetzt hier mal meine private Meinung, ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube, dass Russland sehr viel mit Hackern international arbeitet und auch reinfunkt, ja, und mit manipuliert. Die meisten Kriege heutzutage sind Cyberkriege und Russland ist gut darin. Die haben gute Hacker. Ich glaube das, aber wenn ich es nicht beweisen kann, dann muss ich entweder Fragen stellen, statt Vorwürfe zu machen, Fragen stellen, die dazu führen, dass der andere sich verrät oder in Widersprüche verstrickt, oder ich muss es lassen und das Thema wechseln. Weil dann habe ich da nichts verloren. Es geht nur nach hinten los. Ich werde nur noch mehr Futter dafür geben, dass Menschen das sehen und Putin eher glauben als mir.
Ich glaube auch, meine Methode wäre gewesen, die Wertung komplett rauszulassen und sehr, sehr viele Fragen zu stellen. Aber da muss man auch so schlau und so tief in dem Thema drin sein, dass man genau schon einen strategischen Plan von Anfang an hat, in welche Richtung man diese Fragen steuert. Mhm. Und das hat sie nicht gemacht. In dem Interview.
Ja.
Okay, nächster Power-Move. Putin ist dafür bekannt, dass er perfekt Deutsch und perfekt Englisch kann. Mhm. Es gibt ein Interview, wo einer ihm Fragen stellt auf Englisch. Er antwortet direkt darauf auf Russisch und lässt seine russische Antwort dann auf Englisch übersetzen. Und sie ist sichtlich auch irritiert von diesem ganzen Interview und weiß eigentlich gar nicht, wie sie jetzt damit umgehen soll in dem Moment, weil es einfach komplett weird ist, weil man sich denkt, mach's doch einfacher, du verstehst mich doch, ich verstehe dich dann auch besser, lass uns doch irgendwie ein gutes Gespräch aufbauen. Aber er bleibt komplett konsequent. Mhm. Er demonstriert, dass er sie versteht, antwortet sehr schnell darauf, aber der Übersetzer ist wie gesagt mit im Raum und übersetzt seine Antwort von Russisch auf Englisch. Mhm. Was will jetzt Putin damit demonstrieren? Weil das frage ich mich immer. Ich frage mich dann, will er damit zeigen, okay, ich bin Russe durch und durch und ich spreche nur auf Russisch, aber ich verstehe alles? Oder was ist das für eine Art von Macht, die er da präsentiert?
Hast du ihn schon mal Englisch reden hören?
Ja.
Ist das wirklich, kann man sagen, akzentfrei? Perfekt?
Nee, aber es gibt ein Video, wo er Blueberry Hill singt. Blueberry Hill. Das ist ziemlich lustig.
Sollen wir auch reinpacken?
Ja, kann man auch sagen.
Also schon mit Akzent.
Ja, schon so ein bisschen. Aber er versteht alles und spricht's fließend. Gut.
Ey, an der Stelle kann ich mich mit ihm identifizieren. Das würde ich dann auch machen, ja. Ich meine, ich bin ja nun wirklich nicht in irgendeiner Machtposition. Wenn ich es aber wäre und ich bekäme Fragen gestellt und wenn es Englisch wäre, was meine stärkste Fremdsprache ist, ich würde auf Englisch Fragen zu meiner Politik gestellt bekommen. Mhm. Dann würde ich sie nur dann auf Englisch beantworten, wenn ich mich gerade 100% wohl und nicht angegriffen oder unter Verdacht fühle. Wenn ich das aber täte, wenn ich dieses Gefühl hätte, oh, die verdächtigen mich gerade irgendeiner Sache. Ich glaube, dann würde ich auch auf Deutsch antworten, ohne zu thematisieren, was dahinter steckt. Aber dahinter steckt ganz klar, wenn ich es auf Deutsch sage, dann gehen keine Nuancen verloren, die ich in meiner Muttersprache sagen kann, aber in der Fremdsprache nicht, egal wie gut ich sie beherrsche. Ich verhalte mich hier nicht als ein Gast in deinem Land, der sich anpasst und so weiter. Warum sollte ich, wenn der Kontext ist, dass du mir gerade etwas unterstellst, anhängen willst, mich entlarven willst, dann komme ich dir nicht entgegen. Also das muss ich sagen, ist ein ziemlich nachvollziehbarer Power-Move, den ich empfehlen kann.
Okay, nächstes Beispiel. Mhm. Putin kann Pressebilder. Diese inszenierten Bilder von ihm oben ohne, wie er auf einem Pferd reitet und, ach, keine Ahnung, wie er einen Tiger besiegt und lauter solche Sachen. Ja. Das ist immer eine Machtdemonstration. Er zeigt immer in irgendeiner Form, wo er sehr stark ist oder weltoffen, irgendwas Mutiges macht.
Ja.
Ne?
Ja.
seine Sportbilder, dass er immer fit bleibt und so, ne? Findest du das richtig und gut, dass er diese Bilder macht?
Also, das ist ja jetzt kein Power-Move im klassischen Sinne oder im Sinne dessen, was wir gerade besprechen.
Ne? Kein kommunikativer jetzt im Zweiergespräch oder so, das nicht. Aber ich finde, es ist auch ein Power-Move, diese Bilder von sich zu machen und Nein-Gag dadurch zu beherrschen.
Ja, das ist sein Revier. Okay, also was ich im Vorfeld beim Lesen über Putin und Anschauen von Dokumentationen und sowas gesehen habe und wirklich sofort nachvollziehen konnte, war, vor Putin war Jelzin. Und er war halt das komplette Gegenteil, was das betraf. Ein aufgedunsener Alkoholiker, der schon mal stolpert oder unkontrolliert singt oder vergisst, wo er sich gerade befindet. Und das ist etwas, das den Russen total missfallen hat. Und dann muss Putin einfach das Gegenteil liefern, den starken Mann. Da sehe ich ihn fast gar nicht mal in einer Position, in der er aus eigenem Antrieb das tut, sondern er ist gezwungen, das zu tun. Sonst kann er sein Regime nicht halten. Und das ist, um das hier auch nochmal zu sagen, mir ist es schon wichtig, dass wir nicht den Eindruck vermitteln, wir sind fasziniert von einer Person, die nachahmenswert ist und die toll ist, sondern das ist eine Autokratie. Das ist das System Putin. Und alle anderen in diesem Land haben Angst vor ihm. Selbst die mächtigsten um ihn herum senken ihre Augen. Das macht ihn ja auch so einsam.
Aber hier wieder, das lesen wir überall.
Ja.
Und das schreibt man über ihn. Und ich frage mich immer,
ist es Inszenierung?
Ist es dann wirklich so? Weil ich frage mich doch ganz oft, wie sieht eigentlich der Alltag von Putin aus? Da habe ich auch einen Artikel dazu gefunden, der genauestens beschreibt, er fängt morgens damit an, dass er erstmal Wachteleier isst. Entweder in Form eines Omelettes oder er macht sich ein Porridge oder sowas.
Macht er sich selber, denkst du? Macht dann wieder pressewirksame Bilder davon. Putin oberkörperfrei in der Küche am Herd macht sich Wachteleier-Omelette.
Ja, ich glaube, das macht er nicht selber.
Nee.
Okay, na gut. Ne? Also er bekommt das morgens. Dann trinkt er noch ein Käffchen.
Ist das so?
Ja. Und dann geht er schwimmen.
Aha.
Und dann ist er da 2 Stunden und schwimmt. Manchmal geht er noch ins Gym und guckt dabei Russia Today und guckt sich die Nachrichten an. Und dann fängt er erst am Nachmittag an zu arbeiten, weil er ein Nachtmensch ist. Und während er vielleicht morgens Termine hat, lässt er alle anderen erstmal stundenlang in irgendeinem Raum warten und macht so sein Ding. Und dann fängt er nachmittags an mit der Arbeit und kriegt dann irgendwelche KGB-Berichte, was weiß ich nicht, was irgendwas Außenpolitisches, kriegt so seine ganzen Berichte und geht die dann halt durch und hat halt einen sehr arbeitsintensiven Alltag. Er arbeitet auch samstags und sonntags. Es ist ihm total wichtig, dass er körperlich fit bleibt, dass er in Sprachen fit bleibt, dass er wichtige Dinge in seinem Gehirn permanent trainiert. Und ich frage mich immer, wir lesen das halt alles über ihn. Ist das wirklich so? Oder ist das halt auch diese Inszenierung? Weil er lebt zum Beispiel nicht in Moskau, sondern lebt halt ein bisschen abseits von Moskau, weil er die Stadt nicht mag, weil er es zu laut findet, zu viel Lärm, zu viel Verkehr. Und lebt ein relativ einsames Leben oben an der Spitze, sagt man über ihn. Das ist doch dieses typische Bild, was wir immer so hören, dass jemand dieser einsame Einzelgänger ist, der so genial ist und so viel mehr weiß als alle anderen und morgens erstmal super lange schwimmt und eigentlich nur eine Stunde schläft und alles so brillant kann und alle haben vor ihm Angst. Und ich frage mich immer, wie ist das wirklich? Stimmt das alles oder stimmt das nicht? Wir werden nie eine Antwort darauf haben. Aber die Inszenierung davon, die ist perfekt.
Aber ich muss sagen, ein bisschen langweilig finde ich sie auch. Also ich fand da jetzt nichts Besonderes dran. Natürlich ist es was anderes, als wenn wir das über Olaf Scholz erzählt bekämen, dass er das alles machen würde. Aber ja, so what? Das könnten auch Brad Pitt oder so Geschichten sein.
Ey, finde ich gar nicht. Ich finde es voll schwierig, mir Putin beim Essen vorzustellen, dass der einfach ein normales Ei ist.
Warum?
Oder dass der aufs Klo geht und so.
Ich kann mir das perfekt vorstellen.
Warum? Kannst du dir das perfekt vorstellen? Für mich ist der unmenschlich.
Das ist für dich die Diskrepanz. Deswegen ist für dich diese ganze Routine, diese Tagesroutine faszinierend, weil er für dich irgendwie doch kein Mensch ist.
Ja, genau. Der ist absolut kein Reptiloid, ist das. Der ist wirklich,
der da ist er wieder, der Ken Jebsen von der Mädchenschule. Aha. Nee, für mich ist es schon ein Mensch. Und ich sehe auch sehr viele Schwächen. Ich sehe jemanden, der sie gekonnt versucht zu verstecken und anders damit umzugehen. Und das beeindruckt mich auch stellenweise. Aber ich sehe nichts Übermenschliches oder Unmenschliches. Das sehe ich nicht.
Der hat auch wahnsinnige Angst vor Corona.
Na siehst du, das ist doch auch menschlich.
Ja, und auch immer Angst, vergiftet zu werden.
Ja, auch sehr menschlich. Haben viele in so einer Position. Ist auch natürlich eine Projektion. Wenn man selber andere vergiftet oder vergiften lässt, dann ist das eine der größten Ängste, dass genau das einen selber mal irgendwann treffen wird.
Und das ist es jetzt, ne? Ich frage mich, was treibt ihn an? Also, dass er diese unglaubliche Inszenierung macht, dass er da ist, wo er ist, dass er sich für ein einsames Leben an der Spitze entscheidet. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass der mit Freunden lacht und Spaß hat.
Oh nein?
Mm-mm.
So wie der rumscherzt, der scherzt viel rum.
Ich glaube auch, dass der mega clever ist und richtig gute Witze erzählen kann und so.
Ja.
Aber ich glaube, dass das immer mit einer Vorsicht ist. Das ist nicht so was Ausgelassenes, total. Also ich glaube nicht, dass Putin eine krass tiefe, innige Beziehung hat, wo er mit einem Menschen alles teilt. Sondern dass er vielleicht schon krasse, tiefe Bindungen hat mit anderen Menschen, aber denen niemals zu 100% vertraut.
Das glaube ich auch. Und weil er es nicht tut oder wir zumindest niemanden wüssten, der oder die irgendwas über Putin erzählen könnte, das hinter diese ganzen Fassaden blicken lässt und eine Ahnung entstehen lässt, was er denn eigentlich wirklich will, bleibt für mich das der größte Power-Move, sich zu einer Person zu inszenieren, deren Motive wir nicht kennen und nie kennen werden.
Ja.
Das ist es. Und das werden auch du und ich jetzt hier heute nicht knacken. Ich glaube, wir können uns eher darüber unterhalten, wie er das hinkriegt, statt zu sagen, lass uns rausfinden, was es ist.
Ja, das will ich auch gar nicht rausfinden. Ich möchte da überhaupt gar nicht zu intensiv schnüffeln. Das ist nämlich das Nächste, dass man sich denkt, lieber nicht schnüffeln.
Ja, Lebensgefahr.
Mhm.
Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn wir hier eine unterhaltsame Folge Power Moves Putin Edition machen, dass da eine echte Gefahr davon ausgeht. Nicht für dich und für mich, dass wir Putin begegnen und er eine Kalaschnikow nimmt und uns erschießt, aber für die gesamtpolitische Situation, das war nicht die einzige Nachricht, die ich bekommen habe, dieser Art. Du hast auch welche bekommen, ne?
Ja,
die ich
jede
da am
Menge.
Anfang vorgelesen habe.
Mhm.
Ja. Das macht uns gerade Angst. Das bedroht uns. Und zwar, weil wir ihm es zutrauen. Du kannst dir Putin nicht auf dem Klo vorstellen, aber du kannst dir schon vorstellen, wie er jemanden stranguliert, oder?
Ja. Was ich so krass finde und weswegen ich so eine Faszination für ihn habe, liegt daran, dass es so fern von meiner eigenen Lebensrealität ist.
Mhm.
Wenn ich mir anschaue, was der für ein Leben gehabt hat, der war ja auch ein relativ einfacher Straßenjunge.
Mhm.
Dann hat er eine Faszination für Judo gehabt, ist zum Judo-Unterricht. Dort haben die KGB-Leute nach jungen Talenten geschaut, mhm. haben ihn gefunden. Er hatte als Vorbild den russischen James Bond. Er ist sowas wie ein russischer James Bond geworden beim KGB.
Das ist alles übrigens etwas, wo ich mich schon drin sehen kann. Ich war so als Jugendlicher. Ich hatte eine ganz große Faszination für all diese Dinge. Ich fand halt nicht den russischen James Bond toll, sondern halt James Bond.
Mhm.
Und ich wollte das werden. Ich habe deshalb auch Kampfkunst verschieden. Ich habe auch Judo gelernt. Das war wirklich noch Selbstverteidigung. Aber dann später halt immer mehr Kampfkunst, weil ich halt krass werden wollte. Ich wollte Agent werden.
Ja.
Ich kann das alles irgendwie nachfühlen. Erstmal.
Erstmal.
Mhm.
Und dann geht ja seine Karriere weiter, ne? Dann beim KGB war er auch Meister in Sachen Desinformation.
Ja.
Und Verwirrung stiften. Und wenn man jetzt so überlegt, man sagt ja ganz oft, dass die Sachen auch aus Russland kommen, die ganzen Desinformationskampagnen.
Ja, ja. Das sagt man und er ist dann geschickt darin, es abzustreiten oder es als Bullshit dastehen zu lassen. Aber man sagt es nicht ohne Grund, ja.
Und was mich daran so fasziniert, ist, wie jemand, der so fern von meiner eigenen Lebenswirklichkeit ist, doch so massiven Einfluss auf meine Lebenswirklichkeit hat.
Mhm.
Und ich glaube, es geht ganz vielen Leuten gerade so, dass man sich denkt, ja, also jetzt zum Beispiel bei der Ukraine-Krise, ich habe doch keinen Plan. Was passiert denn da jetzt gerade?
Ja.
Und warum hat das plötzlich was mit meiner Stromrechnung oder mit meiner Gasrechnung zu tun?
Ja.
Warum muss ich jetzt dafür bezahlen, dass die sich da nicht verstehen oder dass da irgendwelche Interessen gerade nicht berücksichtigt werden? Oder genauso mit Fake News. Was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren passiert? Wie konnte das alles so groß werden und wie konnten so viele Leute das alles missbrauchen? Und ich glaube, wir sind jetzt alle an so einem Punkt, wo wir uns wirklich ein bisschen intensiver damit beschäftigen sollten, was da eigentlich so passiert.
Aber weißt du, was da, glaube ich, ein ganz großes Problem ist an der Sache? Dass man heute in unserer Kultur sofort hinterfragt, warum sollte ich? Warum sollte ich mich damit beschäftigen?
Ja, stimmt.
Was ist der Unterschied? Ich habe, das ist wirklich eine Machtfrage dann. Also fällt das denn ins Gewicht? Angenommen, wir hätten, du und ich hätten uns jetzt vor dieser Folge heute viel intensiver noch wirklich mit der Geschichte der Ideologie, dem System, der Sowjetunion und dem heutigen Russland und Putin nicht als Mensch und Faszinosum, sondern als politische Einflussnahme und Kraft in der Welt und so weiter beschäftigt und würden das jetzt hier wirklich strukturiert, aufbereitet erzählen. Und alle, die uns gerade zuhören, würden sagen, ah, ich verstehe noch mal viel, viel mehr, was der eigentlich will und bedeutet in der Welt und so. Und? Was dann? Also wollen wir dann jetzt, wählen wir dann jemand anderen alle 4 Jahre?
Ja.
Ist das ein Impact?
Ja.
Ernsthaft?
Ja. Also nicht unsere Folge. Ne? Also nicht, dass wir jetzt hier selber Sachen machen würden und die Leute würden sagen, wow, ja, jetzt ändere ich mein Leben deswegen. Das
ja,
nicht.
Aber und vor allem auch dann, wenn die Konsequenz wäre, ja, dann wählen wir jemand anderen alle 4 Jahre. Wen denn?
Matthias, aber wir sind alle schlauer geworden. Jetzt denk doch mal drüber nach, wie es bei uns war, als wir so 14, 15, 16 waren. Wir waren strunzdumm.
Wir waren du kanntest mich damals noch nicht.
Okay, ich war strunzdumm. Und alle, mit denen ich zu tun hatte, die auch. Wir haben uns einen Dreck für alles interessiert. Wir waren wirklich so eine verlorene Generation, die sich weder für Politik noch für irgendwas anderes interessiert, sondern nur für MTV und Markenklamotten. Das waren wir. Wow. Guck dir die heutige Generation an. Guck dir an, was auf Twitter und auf Instagram, ich schimpfe ja jeden Tag darüber. Mhm. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch darüber, weil es ist uns nicht mehr scheißegal. Wir fangen an, Dinge verstehen zu wollen. Wir wollen irgendwie mitmischen. Wir wollen irgendwie sehen, wie läuft das hier alles.
Und können wir?
Ja, durch Social Media und durch diesen ganzen Kram, das ist eine krasse Kraft, Mann. Und wenn man es noch besser versteht, dann kann man einiges verändern dadurch.
Okay, ich bin ja auch kein kompletter Pessimist, der sagt, nee, wir können nichts tun. Ne? Mhm. Das ist gar nicht meine Position hier gerade. Aber die Nachricht, die ich am Anfang vorgelesen habe, war ja auch nur eine von mehreren. Du hast ja auch welche bekommen. Ne? Mhm. Wenn es uns gerade so zusetzt, dass wir nachts teilweise nicht schlafen können, weil wir Sorge haben. Mhm. Also für mich ist das erstmal kein Zeichen, kein hoffnungsvolles Zeichen von, wir haben ja die Dinge auch gut in der Hand und entscheiden mit. Wir müssen kurz über Olaf Scholz reden, weil das gerade unser Repräsentant in dieser Krise ist, der dann in die beteiligten Länder reist und dort wiederum mit Menschen spricht, die Verantwortung tragen. Wissen wir irgendetwas darüber, was Olaf Scholz da machen will? Und warum? Was seine Vision hinter allem ist? Also, ich will ihn nicht kritisieren, denn es scheint ja, dass das erfolgreich ist, was er da macht. Es scheint ja zu keiner kriegerischen Auseinandersetzung zu kommen. Scheint. Aber wenn man ihm zuhört, ich höre dann nur, ja, ich rede mit unseren Freunden. Und wir und unsere Freunde, wir sind uns einig. Und wir wollen halt reden.
Er ist halt auch wahnsinnig intransparent, ne?
Komplett. Ich glaube auch, das ist schon die richtige Antwort. Das ist auch ein Spiegeln. Ja, da ist ein intransparenter russischer Präsident, der eine Drohkulisse aufbaut und uns in eine Lage zwingt, uns als EU-Staaten in eine Lage zwingt, wo wir reagieren müssen, dann ist es eine gute Antwort hinzugehen. Ich meine, Olaf Scholz hat ja gesagt, ja, es wird Sanktionen geben, aber ich werde nicht sagen, welche. Die Kritik an ihm und generell an Deutschland auch in den letzten Wochen war jetzt immer, ihr traut euch ja nicht mal Nord Stream 2 anzusprechen, auszusprechen im Kontext dieser Krise. Und Biden sagt es aber, der sagt dann ja, wir schließen dann. Wir machen dann Nord Stream 2 zu. Dabei kann er das gar nicht als amerikanischer Präsident. Das ist ja unser Ding. Du bringst ganz oft, um mal hier wieder, lass uns mal zurück zu Power Moves kurz kommen. Du bringst ganz oft dieses Beispiel beim Schachspielen. Es ist nicht sinnvoll, deinem Gegenüber zu sagen, ich ziehe jetzt hier hin und als nächstes werde ich dahin ziehen und dann dahin und dann habe ich dich. Wenn ich das ausspreche, dann hat der andere ja Möglichkeiten, sich nochmal zu überlegen, was er dann stattdessen tut.
Ich kann auch, wenn ich mal aus meinem Leben spreche, ne? Alles, was ich bisher vorausgesagt habe oder anderen mitgeteilt habe, was meine nächsten Pläne sind und was ich wie mache, ich habe permanent Steine in den Weg gelegt bekommen. Ja. Und wenn ich meine Klappe gehalten habe und ich habe einfach Dinge durchgezogen und ich habe niemandem davon erzählt, ich habe es immer erreicht.
Ja.
Immer.
Und ich glaube, das ist der große Unterschied auch zwischen Schach und Poker. Beim Pokern kannst du den anderen genau dadurch verunsichern, dass du sagst, ich habe ein gutes Blatt. Ich würde es nicht eingehen an deiner Stelle. Oft in Pokerspielen wird auch oft gesagt, ich habe das Ass. Ganz konkret, das ist wie, es wird Sanktionen geben und ich sage dir ganz konkret welche, und zwar diese. Mhm. Das Pokern, das ist eigentlich nur noch, es gibt nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich blöffe oder ich meine es ernst. Und Putin ist aber ein Schachspieler. Und es gibt nicht nur, entweder ist es ein Bluff oder er meint es ernst, sondern was zur Hölle will der? Es gibt zig Möglichkeiten. Wie kriegen wir raus, welche es ist? Mhm. Und für mich ist das hier, wenn wir es rausdestillieren aus allem, was wir jetzt gesagt haben, das ist der größte Power-Move an der Sache. Dein Gegenüber im Ungewissen lassen, was es denn nun wirklich eigentlich ist, was du tust und vorhast.
Denken sich auch ganz viele Jungs beim Daten, ne? Also hier mal von mir ein Tipp an alle,
ja,
wenn die am Daten sind, zerredet es nicht. Das war immer bei mir das Beste, wenn ich einfach meine Klappe gehalten habe und mir gedacht habe, wir gucken mal. Das hat den anderen immer wahnsinnig gemacht.
Ja.
Ja?
Ja, kann ich bestätigen. Ja.
Funktioniert. Und das war, Matthias, war ein billiger Trick einfach nur. Das war überhaupt nicht irgendwie durchdacht, sondern ich wusste einfach, wie ich es machen muss, gut ist. Sache läuft seit 7 Jahren, ja.
Aber nicht drüber sprechen.
Genau, einfach nicht drüber sprechen. Außer mal kurz im Podcast.
Ja, mal kurz. Aber du hast mir keine Mixed Signals gegeben. Das ist das, was Putin darüber hinaus auch noch tut.
Ja, das stimmt.
Es ist ein Unterschied, ob ich dich im Ungewissen lasse, indem ich nur schweige, oder ob ich dazu auch noch ein bisschen nachhelfe, dass du noch verwirrter bist. Und diese Kombination aus über die eigenen Motive schweigen und noch nachhelfen, dass du noch verwirrter bist. Das ist das zentrale Ding. Das ist auf Platz 1 der Putin-Power-Moves. Wenn wir alle anderen, die wir jetzt hatten, mit dem Warten lassen, diese ganzen Psychospiele, Kleptomanie, die Leute überfordern und so. Wenn wir da eine Rangliste machen würden, die sind alle interessant, faszinierend und lehrreich jetzt für so eine Folge. Aber das hier ist der zentrale. Das steht über allem. Und es ist unglaublich effektiv. Also wer Macht möchte, eine wichtigere Disziplin, einen wichtigeren Power-Move gibt's nicht, als den, dass du den anderen wirklich im Dunkeln lässt und auch noch tiefer hinein ins Dunkle schubst, was eigentlich deine Absichten sind.
Ich will nichts sagen, Matthias, ne? Aber wir sind schon fast am Ende der Folge. Und ja, wir haben jetzt eigentlich nur die Seite beleuchtet. Wenn du Macht haben möchtest, dann musst du diese Dinge tun. Wir haben es nicht beleuchtet, wie beschissen es eigentlich auch sein kann.
Aber dann, okay, dann lass mich dazu auch noch ein Fazit sagen, was Merkel da gemacht hat.
Ich sag dir, die hört schon gerade gar keiner mehr zu. Alle sind gerade mit ihrer Liste und gucken, okay, Gisela, morgen im Büro geht's ab. Ja. Da wird erstmal ordentlich geklaut, ja.
Geklaut und
dann wird einfach die Tasse weggenommen, genau, ja. Und aus dem Büro rausgegangen, weil man es kann.
Und ein schwarzer Labrador mitgenommen, ja, oder eine Vogelspinne oder was auch immer.
Genau, weil man es kann.
Und dann
ich sag dir, morgen werden nur Putin-Games gespielt, ja.
Oh, wir hätten es Putin-Games nennen sollen. Das ist gut. Couple of Putin-Games.
Ja, dann lass doch die Folge jetzt noch so nennen.
Hast recht.
Können wir doch machen. Also ihr wisst jetzt, ihr wart jetzt mal live dabei, wenn wir uns Folgennamen überlegen. Wir haben am Anfang völligen Quatsch erzählt.
Ja, wir haben die ganze Zeit gedacht, es heißt, das können wir ja jetzt sagen, weil das werden wir auch überspielen. Wir haben die ganze Zeit gedacht, dass hier wird Couple of Power Moves Putin Edition heißen. Der längste Folgenname, den wir bisher je hatten. Couple of Putin Games.
Ja.
Gut, hätten wir das.
Ich habe eine Idee fürs Outro. Mhm. Wir sagen uns gegenseitig unsere größten Power Moves, die wir aneinander beobachten.
Ah, okay, nicht unsere eigenen.
Ja.
Was du an mir siehst und was ich an dir sehe. Finde ich eine gute Idee. Unsere Top 3 jeweils.
Mhm. Du, lieber Matthias, dein krassester Power-Move ist, dass du gar nichts mehr sagst. Dass du einfach schweigst, aus einem Raum rausgehst.
Oh, das mache ich nicht mehr.
Aber das machst du noch mit vielen Menschen öfters. Also wenn jemand besonders bescheuert ist und du merkst, okay, ich muss jetzt hier aufgeben, das funktioniert nicht mehr.
Ja, stimmt.
Oder wenn wir sehr krass miteinander gestritten haben und du auch merkst, die Kleine dreht sich im Kreis. Dann beendest du es einfach mit einem Schweigen.
Ich mag den, der ist ganz effektiv, ja.
Ja, du schaffst es, dass sich alle bei dir immer entschuldigen. Alle. Alle kommen immer zu dir und wollen wieder gute Stimmung mit dir haben.
Aber ich tue nicht beleidigt. Mein Schweigen ist nicht beleidigt.
Nee, dein Schweigen, man denkt sich, oh scheiße, der ist jetzt richtig fertig. Und in Wirklichkeit denkst du dir, oh ne, lieber Handyspiel spielen. Das geht mir richtig auf den Sack hier.
Okay, ich bin dran. Dein wichtigster Power-Move auf Platz 1 ist, dass du nicht sofort auf Dinge reagierst, die dich ärgern oder provozieren, sondern dass du, und das erzählst du teilweise sogar auch noch, auch mir hast du früh erzählt, dass du lange beobachtest und für dich deine Konsequenzen aus Dingen ziehst und dir deine Geschichte über etwas erzählst, ohne sie mir zu teilen und zu fragen, ob die so stimmt und ob ich das auch so sehe, sondern du machst das mit dir aus und man fängt an, unsicher zu werden und zu denken, okay, was für Stoff gebe ich ihr denn gerade? Will ich, dass sie sich diese Geschichte so erzählt? Lieber nicht. Und dann sucht man das Gespräch mit dir. Das gibt dir Macht. Das ist dein wichtigster Power-Move.
Okay. Ja, kann ich nur zustimmen. Das tue ich ja.
Ja.
Auch ein krasser Power-Move bei dir. Mhm. Du bist sehr genau. Ja. Man muss sehr genau aufpassen, wie man etwas bei dir im Streit formuliert. Ja. Du machst einen rhetorisch fertig. Das ist wirklich, ich bin in so einem krassen Bootcamp hier drin eigentlich, ne? Ich sag dir, wenn ich rausgehe und anfange mit anderen zu streiten, die werden fertig gemacht einfach, weil ich so gut geworden bin durch dich, weil ich bei dir jedes Mal so aufpassen muss, wie ich etwas genau formuliere, wie ich es sage, weil ich weiß, du kleine Scheiße, drehst es mir wieder herum.
Okay, daraus leite ich direkt Power Move 2 ab, den ich dir vorwerfe. Du beschwerst dich darüber, dass du angeblich genau sein müsstest und nutzt das, um so ein bisschen so einen Schummelraum zu erspielen, in dem du Sachen ungenau, aber fies formulieren kannst. Und dann sagst du, wenn ich dich dann versuche, darauf festzunageln, sagst du, mein Gott, muss ich immer alles so genau sagen? Du nutzt die Grauzonen der Rhetorik sehr aus. Und ich glaube auch sehr bewusst. Und tust dann, ja, das ist der Power-Move im Kern. Du tust rhetorisch unwissender, als du bist. Das ist es. Du spielst klein.
Okay, dein letzter und mitunter krassester Power-Move, finde ich, ist die Metaebene. Du schaffst es, dass man dich im schlimmsten Streit sympathisch findet. Weil man sich denkt, der rafft gerade alles. Der weiß gerade, wo ich hin will. Wenn ich anfange zu weinen, dann weiß er, dass es gerade einfach nur ein Shit-Move von mir ist, damit ich ihn irgendwie um den Finger wickeln kann. Du findest es super. Du magst es.
Ich finde das super, wenn du weinst?
Ja, also wenn du weißt, dass ich das einfach nur als Manipulation benutze, dann denkst du, ah, clever, die Kleine. Und dann entsteht da so ein sympathischer Raum voller Manipulation und wir hören nicht mehr miteinander auf, weil das plötzlich so viele Metaebenen bekommt, dass mir das dann gefällt. Und dann gefällt mir das, was wir dann da machen. Und das ist ein krasser Power-Move, den du da hast.
Okay, ich habe auch noch einen dritten Power-Move, den du machst. Der ist frech. Der ist richtig frech. Du nimmst immer den letzten Aggregatzustand und tust so, als hätte ich mit dem angefangen. Wenn ich wütend bin wegen irgendwas, dann sagst du, guck mal, wie du mit mir redest und tust so, als hätte ich die ganze Geschichte so angefangen, in dieser Wut. Und als wäre ich damit alleine verantwortlich dafür, dass wir uns gerade in einen Streit hineinbewegen.
Ey, ich werde das so lange machen, bis du es lernst. Das ist so falsch, dass man in so eine Emotion reinkommt und dass dich dann der andere packen kann und dann alles mit dir machen kann, was du willst.
Ja, und das ist der Power-Move. Du nimmst dich aus der Rechnung raus.
Ja, komplett.
Als ob ich mich alleine in diese Wut hinein manövrieren
ja,
würde.
Ja, aber das kann ich mit dir machen, weißt du? Das ist richtig gut.
So, da habt ihr es gesehen. So ist es.
So, wir verabschieden uns jetzt. Und wie immer, legen wir euch nahe. Teilt diese Folge.
Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen.
Kommentiert gerne.
Folgt uns auf allen Kanälen.
Sonst gibt's Sanktionen.
Aber wir sagen euch nicht welche. Dos vidania.
Paka, paka.